Letztes Mal haben wir den Hosea studiert. Wenn ihr euch noch erinnert, der Hosea war derjenige Prophet, der das Nordreich Israel bis zum letzten Ende begleitet hat, bis zur Zerstörung. Wir haben die drei Propheten durchgenommen, die im Nordreich Israel gedient haben. Das war der Jona. Wir wissen, dass er in Israel gedient hat. Wir haben besonders seinen Dienst, seine Sendung nach Ninive gesehen. Dann war der Prophet Amos. Und der Prophet Hosea, der hat das Nordreich Israel bis zur Verschleppung durch die Assyrer begleitet. Das waren die schreibenden Propheten im Nordreich, die dort gedient haben. Jetzt schauen wir uns an den Rest in unserem Überblick mit den Propheten, die Propheten, die dem Südreich Juda gedient haben. Und der erste Prophet, den wir uns anschauen, ist der Prophet Obadja. Das Buch Obadja ist mit 21 Versen das kürzeste Buch, das kürzeste Prophetenbuch. Deswegen ist es so schwer zu finden. Die Datierung ist sehr schwierig von dem Amos. Wir wissen nicht sehr viel über ihn. Es wird uns eigentlich nichts über ihn ausgesagt, außer im Vers 1 Gesicht Obadjas. Obadja heißt so viel wie der Knecht des Herrn. Mehr wissen wir nicht von ihm. Deswegen gibt es verschiedene Leute, die ihn in verschiedene Zeiten reinsetzen. Das hängt vor allem davon ab, wie man diese Plünderung Jerusalems, die in den Versen 11 bis 14 beschrieben wird, welche man glaubt, dass das war. Manche datieren ihn sehr früh, um 840. Und dann gibt es einige, aber die zweite wahrscheinlichere Variante ist, dass erst um 500 als Jerusalem von den Babyloniern gefangen weggeführt wurden und vernichtet wurde, 522. Wir werden heute ein frühes Datum annehmen, um 840. Wir werden nicht genau auf die Gründe eingehen, warum, aber ich nehme an, oder wir nehmen hier an, dass er um 840 gedient hat, der Obadja. Und dass diese Plünderung Jerusalems, dass das eine Plünderung von den Philistern war, die etwa um diese Zeit stattgefunden hat. Wenn wir das annehmen, wenn das stimmt, dann war der Obadja nicht nur der kürzeste Prophet, sondern er war auch der erste schreibende Prophet überhaupt, den wir haben. Dann war er ein Zeitgenosse, vielleicht ein später Zeitgenosse vom Propheten Elia im Nordreich Israel oder vom Propheten Elisa. Und wie der erste Prophet, den wir uns angeschaut haben im Nordreich, der Prophet Jona, so ist auch dieser erste Prophet im Südreich, Obadja, ein Prophet, der eigentlich ein Wort hat gegen eine andere Nation. Aber genauso wie die Botschaft vom Jona damals auch eine Botschaft an das Volk Israel war, in dem Fall eine Zurechtweisung für ihren Hochmut und für ihren Stolz den Nachbarvölkern gegenüber, dass sie geglaubt haben, ah, wir haben Gott für uns gepachtet und sie hatten kein Herz für sie. Genauso ist auch Obadjas Botschaft, die hier gegen Edom ist, auch eine Botschaft an Juda. In dem Fall ein Trost oder eine Ermutigung. Sprechen wir gerade mal ein bisschen über die Edomiter, das Volk, zu dem er gesandt wurde. Das war ein sehr stolzes Volk. Ein Volk, was Juda und Israel allgemein die ganze Geschichte lang bedrängt hat. Da war immer Feindschaft und diese Feindschaft geht sehr weit zurück in der Geschichte. Vor etwa 2000 vor Christus hat Gott einen Heiden berufen. Er war ein Mann, der doch irgendwie Gott gesucht hat, der sensibel war für das Sprechen Gottes. Und Gott hat diesen Mann herausgerufen aus der Stadt Ur in Chaldea. Sein Name war Abraham. Und Gott hat dem Abraham herausgerufen aus seinem heidnischen Umfeld und hat dem Abraham gesagt, ich will aus dir eine neue Nation machen. Das war einfach Gottes Souveränität. Gott hat sich eine Nation gewählt und ausgesondert für sich, um allen Nationen und um allen Menschen zu zeigen, wie wunderbar es ist und was für ein Segen es ist, mit Gott zu leben und Gott zu suchen. Nur wissen, der Abraham hatte einen Sohn. Eigentlich hatte er zwei Söhne, aber einen verheißenen Sohn und das war der Isaak. Und dann der Isaak und seine Frau Rebekka, die hatten Zwillinge. Der Name des einen war Jakob, der später in Israel umbenannt wurde. Natürlich ist aus ihm die Nation Israel hervorgegangen. Und der zweite Sohn war der Esau. Und aus ihm sind dieses Volk hervorgegangen, zu dem der Obadja gesandt wurde, die Edomiter. Schlagen wir kurz mal auf 1. Mose Kapitel 25. 1. Mose 25. Haben wir ein bisschen einen Hintergrund. Wir fangen an, Vers 21 zu lesen. Es ist, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar, wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Esau heißt so viel wie haarig, behaart. Wie würde ihr gerne so heißen? Behaart. Gerade für eine Frau ist es ein schöner Name. Vers 26. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Heißt so viel wie der Fersenhalter. War auch ein Wortspiel, was so viel wie Betrüger heißt. Und Isaak war 60 Jahre, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Also die beiden haben sich schon im Mutterleib bekriegt, bekämpft. Und Jakob, der Jüngere, der war ein Muttersöhnchen. Er war gern zu Hause bei den Zelten, er war ein gesitteter Mann, heißt es. Und wir wissen aus seiner weiteren Geschichte, trotz allen seinen Fehlern, die der Jakob auch gehabt hatte, war er ein Mann, der einen geistlichen Hunger hatte. Der einen Hunger hatte nach Gott, der Gott liebte. Er war ein Mann des Glaubens. Und Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Und obwohl er der Jüngere war, hat es geheißen, schon bevor er geboren war, hat er prophezeit, der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und aus diesem Jakob, er wurde später in Israel umgetauft, das heißt, regiert von Gott oder beherrscht von Gott. Aus ihm sind die Israeliten hervorgegangen, das erwählte Volk Gottes. Und natürlich aus den Juden ist der Messias Jesus gekommen. Der Jakob repräsentiert bildlich gesprochen auch das Geistliche, den geistlichen Teil von uns. Esau auf der anderen Seite war ein wilder Mann. Er war ein Jäger. Er war gern draußen. Er war ein gestandener Mann. Wild. Er war geliebt von seinem Vater. Und er war ein stolzer Mann. Er war unabhängig. Und auf geistliche Dinge hat er nicht viel gehalten. Die waren ihm ziemlich egal. Wir können noch weiterlesen, da im 1. Mose, im Kapitel 25, im Vers 19. Lesen wir weiter. Da heißt es: Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte: Schwör mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene damals war der Leiter Vor allem auch der geistliche Leiter, das geistliche Oberhaupt der Familie. Und so Esau, hey, du kannst der geistliche Leiter deiner Familie sein. Und Esau sagt, es ist mir egal, ich habe Hunger. Esau war ein fleischlich gesinnter Mensch. Ihm waren geistliche Dinge egal. Sein Bauch war ihm wichtig. Und ihm wurde der Name Edom gegeben, nach diesem roten Linseneintopf, den der Jakob ihm gekocht hat. Edom kommt von dem Wort Adam im Hebräischen, was so viel wie rot heißt. Und ein Mann, der sich nicht viel um geistliche Dinge gekümmert hat. Wir sehen später, dass er sich heidnische Frauen genommen hat. Gott war ihm nicht wichtig. Und letztendlich zieht er weg. Und er wird der Stammvater eines eigenen Volkes, der Edomiter. Und diese Nachkommen von Esau, die waren die ganze Geschichte lang in Feindschaft mit den Nachkommen Jakobs, mit den Israeliten. Der letzte Edomiter oder Idumeer, wie sie später genannt wurden, der uns mit Namen bekannt ist, war der König Herodes. Derjenige, der die Kinder umbringen hat lassen, um Jesus zu töten. Wir sehen, diese Feindschaft hat sich fortgesetzt, sogar bis zum Messias, bis Jesus. Diese Feindschaft zwischen Edomitern und Israeliten, zwischen Esau und Jakob. Das ist auch ein Bild für unseren Kampf, in dem wir stehen. Der Kampf zwischen unserem Geist und unserem Fleisch. Jakob gegen Edom. Wem folgen wir bildlich nach, geistlich gesehen? Sind wir geistlich gesinnt wie der Jakob, der unser Leben vom Geist Gottes beherrscht? Oder folgen wir bildlich dem Esau nach, der fleischlich gesinnt war, der sein Leben vom Fleisch, von Selbstsucht bestimmen ließ? Geist oder Fleisch? Im Galater 6 schreibt unser Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist auch ein Prinzip, was wir in Obadja sehen. Er sagt zu Edom im Vers 15 in Obadja, er sagt, wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Wir haben in beiden Völkern, in Edom und in Israel, diese Stammväter eigentlich repräsentiert. Wir haben auf der einen Seite den Stammvater Jakob und die Israeliten, Gottesvolk. Und auf der anderen Seite haben wir Esau und dieser stolze, dieser unabhängige Esau, das setzt sich fort in seinen Nachkommen. Wird praktisch repräsentiert, oder er repräsentiert sein Volk, die Edomiter. Geist und Fleisch. Wir sehen Gottes Handeln mit den verschiedenen Nachkommen. Jakobs Nachkommen, die Israeliten, die werden gezüchtigt. Aber letztendlich erben sie die Verheißung. Wir sehen das auch heute wieder am Schluss vom Buch Obadja. Letztendlich immer diese Vision von der Verheißung und von der Wiederherstellung. Im Gegensatz dazu, der Stolz und die Rebellion von Esaus Nachkommen führt sie letztendlich zur vollkommenen Zerstörung und zum Gericht Gottes. Die Edomiter lebten in einem Gebiet südöstlich von Israel, um das Tote Meer herum, also südlich und östlich vom Toten Meer. Und es war ein recht starkes Volk. Die Hauptstadt zur Zeit Obadias war die Felsenstadt Petra oder Sela, wie sie damals auch genannt wurde. Und das war eine sagenumwogene Stadt. Da wurden Lieder drüber geschrieben und Geschichten erzählt, aber jahrhundertelang wurde die Stadt nicht gefunden. Erst bis ein bibelgläubiger Christ aus der Schweiz mit Namen Johann Burkhardt sich aufgemacht hat, um diese Stadt Petra zu finden. Und gesagt, hey, die ist in der Bibel. Ich werde die Stadt suchen. Und ein Beduine oder so ein Führer, der hat ihn dann 1812 dorthin geführt. Und 1812 erst wurde diese Stadt wieder entdeckt. Sie liegt etwa 80 Kilometer südlich vom Toten Meer im heutigen Jordanien auf einem Felsenberg. Und die Gebäude dort sind aus dem Felsen herausgehauen. ein recht eine große Stadt, hat etwa Platz geboten für etwa 1 Million Einwohner. Und sehr kunstvoll architektonisch. Kunstvolle Anlagen, Tempel. Ich habe hier eine Kopie gemacht von einem Tempel, dort in dieser Felsenstadt. Im Tempel, in den Fels hineingehauen. Der Zugang zu dieser Stadt, der führte durch eine 1,5 Kilometer lange Schlucht, die dort zu dem Berg hoch ist. 1,5 Kilometer lang und nur etwa 4 bis 8 Meter breit. Und auf der Seite Wände, die 80 Meter in die Höhe gingen. Petra galt als der sicherste Ort der Welt damals. Könnt ihr euch vorstellen, ein Ort wie dieser mit so einem Zugang, der ist ja leicht zu verteidigen. Wenn dann nur vielleicht so ein, zwei Pferde nebeneinander durchgehen und du schmeißt von oben von 80 Metern Steine runter oder was, die Stadt kannst du, wird berichtet, mit 20 Mann haben genügt, um die Stadt gegen eine ganze Armee zu verteidigen. Also sie galt als uneinnehmbar. Und die Edomiter waren stolz drauf. Die haben gedacht, ha, wir sind absolut sicher. Niemand kann uns was anhaben, niemand kann uns erobern. Wir stehen da drüber. Und sie waren wieder Esau, ein stolzes und ein arrogantes Volk. Und zu diesem Volk sendet der Herr den Obadja. In den ersten 16 Versen hier in dem Buch wird die Zerstörung Edoms prophezeit. In den Versen 17 bis 21 gibt es dann wieder eine Prophetie von der Rettung und von der Wiederherstellung Israels. Vers 1. Gesicht Obadjas. So spricht der Herr, Herr über Edom. Eine Kunde haben wir vom Herrn gehört und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, sehr verachtet bist du. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wir sehen den Stolz. Ha, wer kann mich zur Rechenschaft ziehen oder wer kann mir was anhaben? Und wir sehen, wie Gott die anderen Völker zum Gericht zusammenruft. Wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wenn du, und dann sagt Gott, wenn du dein Nest auch so hoch bautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt werde, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Gott sagt, ich werde dich hinabstürzen. Wir sehen Menschen, die heute dieselbe Einstellung haben, die sagen, hey, ich bin stark, ich bin gut, ich habe vorgesorgt für mein Leben, ich habe meine Rente und meine Aktien und ich brauche niemanden, schon gar nicht Gott. Ich bin mein eigener Gott. Hey, ich vertraue auf mich selbst. Ich habe mein Leben im Griff. Das Christentum, das ist was für die Schwächlinge. Die Christen, das sind die, die ihr Leben nicht im Griff haben, die eine Krücke brauchen. Hey, schaut auf mich. Wer wird mich zu Fall bringen? Und eines Tages werden diese Menschen vor Gott stehen und Gott wird sagen, hey, ich werde dich hinabstürzen. Sprüche 16, 18 sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und in Jakobus 4, 6 sagt der Herr natürlich, dass er dem Hochmütigen widersteht, aber dass er dem Demütigen Gnade gibt. Und das war Edoms größte Sünde, war sein Stolz. Hat er schon von Esau geerbt, diese Einstellung, ich brauche Gott nicht, ich kann ohne ihn leben, diese Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit, Selbstüberschätzung auch. Wer kann mir was anhaben? Und Gott sagt, wenn dein Nest auch so hoch, wenn du es auch so hoch bautest wie die Adler, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt werde, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen? Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie sind die von Esau durchsucht, wie durchstöbert sind ihre Verstecke. Gott sagt, du wirst ausgeraubt werden. Und Edom galt als absolut sicher. Und die Verbündeten Edoms haben ihre Schätze sogar dort in diese Felsenfestung gebracht, weil sie gedacht haben, hey, das ist wie Fort Knox, das ist sicher dort. Aber Gott sagt, du wirst ausgeraubt werden. Und er sagt, der Dieb, der stiehlt nicht alles, der stiehlt nur so viel er tragen kann. Und wenn sie den Weinberg, Weinlese halten, dann lassen sie was übrig für die Armen. Aber Gott sagt, aber bei dir, da wird nichts übrig bleiben. Du wirst nichts übrig haben. Und es ist interessant, dass sich das wörtlich erfüllt hat. Als der Burkhard 1812 dort ankam, da war nichts mehr da. Nichts mehr. Es war leer. Petra war leer. Es ist einzigartig in der Geschichte der Archäologie. Vers 7. Bis an die Grenze haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen. Hier wird jetzt beschrieben, wie Edom zerstört wird. Überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legen eine Fußangel unter dir aus, als deine eigenen Verbündeten werden sich gegen dich wenden. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden Teman werden verzagen, damit jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet werde durch Mord. Sie waren ein militärisch starkes Volk und sie waren stolz drauf. Aber Gott sagt auch, ich werde auch deine Weisen vertilgen und Einsicht vom Gebirge Esaus. Die Edomiter waren auch für ihre intellektuellen Errungenschaften bekannt. Die Edomiterstadt Punon war ein Zentrum für Wissenschaft und Bildung. Wenn wir uns die Felsenstadt Petra anschauen, das ist ein Ort, den ich echt mal gern sehen würde. Muss faszinierend sein. Aber da, wenn man sich nur den Tempel anschaut, da gab es architektonische Meisterwerke. Es gab Bewässerungssysteme da oben. Die Edomiter, die waren sehr begabt in Landwirtschaft. Das ist bis heute ein Geheimnis, bis heute ungeklärt, wie die so eine große Bevölkerung dort in der Wüste ernähren konnten, wie das funktioniert hat. Aber sie haben es geschafft. Sie waren militärisch stark, sie waren gescheit und sie haben gedacht, ach, Wahnsinn, sie waren stolz. Wir brauchen Gott nicht. Wir sehen Menschen heute, die sagen, ich bin stark, ich bin gescheit. Und der Herr ist nicht beeindruckt von menschlicher Stärke oder von menschlicher Weisheit. Und er kündigt hier das Gericht an über Edom. Was haben die Edomiter getan, dass so ein Gericht über sie kommt? Deswegen richtet der Herr. In Vers 10 ist die Antwort. Sagt uns wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob, bedeckt dich Schande und du wirst ausgerottet werden für ewig. Wegen die Gewalt an Israel. Und das ist die ganze Geschichte Edoms. Die waren immer gegen die Israeliten. Und ich glaube, es war wirklich eine Folge von ihrem Stolz. Die andere Seite der Münze von Stolz ist Gewalt. Freude am Schaden von anderem sehen wir. Wieder dieses Prinzip, wenn wir nicht in der richtigen Beziehung mit Gott sind, dann sind wir auch nicht in der richtigen Beziehung mit unseren Mitmenschen und behandeln unsere Mitmenschen auch nicht richtig. Vers 11 sagt, an dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer, das heißt Israels Heer, gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst doch du wie einer von ihnen. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks. Und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du, sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Und stehe nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Gewalttat an Israel. Sie haben den Feinden Israels geholfen. Sie haben sich immer den Feinden Israels angeschlossen. Sie haben die Flüchtlinge nicht aufgenommen, obwohl sie eigentlich ihre weitschichtigen Verwandten waren. Sondern wenn die geflohen sind vor den Feinden, die sie da bedrängt haben, haben sie die abgefangen und haben sie ihren Feinden ausgeliefert. Wir lesen hier auch, sie haben sich gefreut über den Schaden Israels. In ihrem Hochmut, in ihrem Stolz waren sie voll Schadenfreude. Es geht oft Hand in Hand, Stolz und Schadenfreude. Haha, ich bin ja besser. Selber Schuld, hat er verdient. Es hat eine Schadenfreude, das ist keine gute Eigenschaft. Vers 15, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Wie dieses Prinzip, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ein Prinzip, was uns auch Jesus gelehrt hat, auch im positiven Sinn, umgekehrt. Er hat gesagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr auch ihnen. Also wir sehen auf sehr konkrete Art und Weise, was wir ernten, Entschuldigung, in sehr konkreter Weise, was wir sehen. Als nächstes sehen wir wieder eine Verheißung für Israel. Das Gericht über die Feinde, aber die Verheißung für Israel. Gott hat sein Volk gezüchtigt. Aber Gott wird Israel herstellen. Vers 17. Aber auf meinem Berg, oder auf dem Berg, Entschuldigung, Zion, wird Rettung sein. Und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Interessanter Vers. Gott hat dem Abraham verheißen, ihm dieses Land zu geben. Und wenn wir diese Prophetien damals, diese Verheißungen Gottes studieren, Gott hat dem Abraham verheißen, ihm das Land zu geben vom Euphrat bis zum Nil. Das Volk Israel hatte dieses Land nie in Besitz genommen. Sie haben nicht einmal das Land Israel selbst in Besitz genommen, wirklich. Sie haben versagt, die Feinde auszutreiben. Wenn ihr euch daran noch erinnert. Sie haben versagt, das ganze Land einzunehmen. Sie waren irgendwie zufrieden mit weniger als dem, was der Herr für sie hatte. Gott hatte mehr vor. Aber sie haben sich zufrieden gegeben. Ich denke, uns geht es ähnlich. Der Herr hat uns viele Verheißungen gegeben. Er hat uns verheißen, seinen Frieden, seine Freude, seinen Sieg, seine Kraft im Heiligen Geist. Wirklich seine Werke zu tun, unseren eigenen, unseren alten Menschen zu überwinden. Haben wir schon alles in Besitz genommen, was der Herr für uns hat? Ich meine, sind wir schon wirklich bis zu diesem Überfließen erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ich denke, auch wir werden, wie das Volk Israel, oft bequem oder wir geben uns mit weniger zufrieden als dem, was Gott für uns hat. Und sagen, oh, zumindest ich bin gerettet. Ja, wenn ich auch nicht viel mit Gott erlebe, ich bin zumindest erlöst. Ich weiß, ich komme in den Himmel. Na, Gott hat mehr. Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Aber wir haben unsere kleine Gemeinde, wir sind zufrieden, auch wenn die ganze Stadt verloren geht. Oder, ah, meine Ehe ist zumindest besser als die von XY, sind wenigstens noch zusammen. Oder, ah, ich bin dem Herrn wenigstens näher, ich gehe wenigstens öfter in die Gemeinde als so und so. Und darauf kommt es dann an. Gott hat viel mehr für uns. Ich glaube, für jeden Einzelnen von uns. Wir geben uns oft mit weniger zufrieden, als was Gott wirklich für uns hat. Wir nehmen nicht wirklich das ganze Land ein. Wir drängen nicht vorwärts und nehmen das ein, was Gott uns gegeben hat. Wir lassen unsere Feinde, das Fleisch, noch weiter in uns, in unserer Mitte wohnen. Statt dass wir sagen, ja, Jesus hat bezahlt. Ich muss es nicht mehr tun. Ich nehme das ganze Land ein. Und ich gehe voran. Ich lasse mich von meinem alten Menschen, von meiner Vergangenheit entbinden. Sondern Jesus hat bezahlt. Jesus hat meine Sünden bezahlt, er ist vergeben. Ich kann vorangehen. Wie der Paulus sagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu. Voran. Gott sagt, ich habe euch das ganze Land in Besitz gegeben. Nehmt es ein. Der Sieg ist schon errungen. müsste es nur mehr beanspruchen. Wie damals in Israel. Die große Schlacht war geschlagen. Aber die einzelnen Stämme mussten noch ihr Gebiet einnehmen. Und sie haben es nicht vollständig getan. Genauso in unserem Leben. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat all diese geistlichen Schätze für uns erkauft. Der Heilige Geist ist in uns. Aber wir müssen sagen, okay, wir nehmen ein. Das gute Land. Ich werde mich in dem Bereich meines Lebens nicht mehr beherrschen lassen von meinem Fleisch, von meinem alten Menschen, von meinem Feind. Der muss raus, der wird vertrieben. Ich nehme das Land ein. Und ich gehe voran mit Gott. Wir nehmen Land ein. Wir geben uns nicht zufrieden, dass wir hier sind, sondern wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir gehen voran. Vers 18. Also die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und Vers 18, und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Das Haus Esau aber wird zu Stroh und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen Entronnenen haben. Und das ist eingetroffen in der Geschichte. Die Edomiter sind zuerst von den Arabern aus ihrem Gebiet vertrieben worden. Und dann 312 hat der Antigonus, das war einer der Generäle von Alexander dem Großen, Petra eingenommen. Die Edomiter sind aus ihrem eigentlichen Gebiet von diesem Bergland Seir vertrieben worden und haben sich dann angesiedelt im Süden von Palästina. Dort sind sie dann bedrängt worden von den Juden, von Judas Makkabäus. Ihr könnt in den Makkabäerbüchern drüber lesen. Und sind von dem ein paar Mal besiegt worden. Und dann sind sie fast vollkommen vernichtet worden, als die Römer Jerusalem belagert haben, 70 nach Christus. Und heute, ich weiß nicht, ob ihr schon jemals einem Edomiter begegnet seid, gefragt habt, hey, wo kommt ihr her? Ich bin aus Deutschland, wo kommst du her? Aus Edom. Das Volk ist verschwunden. Die Prophetie ist eingetroffen, die der Herr gesprochen hat. Der Herr hat geredet. Und sie, das Volk Israel jetzt wieder, in Vers 19, werden den Süden, das Gebirge Esaus, in Besitz nehmen. Das wäre das heutige Jordanien, Teile von Arabien. Und in Besitz nehmen und die Niederung, das Gebiet der Philister. Das ist der Gazastreifen. Und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias in Besitz nehmen. Das wäre das Westjordanland. Und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen. Das sind die Golanhöhen. Sind jetzt heiß umstritten. Leute versuchen Friedensverträge zu machen und sich das irgendwie aufzunehmen. Aber Gott wird es Israel geben, weil das Abraham versprochen hat. Vom Euphrat bis zum Nil. Und wenn Jesus wiederkommt, spätestens dann wird Israel all das besitzen, was Gott versprochen hat. Vers 20, und die Weggeführten dieses Heeres, der Söhne Israel, werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zapat. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, die Städte des Südens. Und es werden Retter hinaufziehen. Auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Ich mag diesen Vers. Die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Eines Tages wird die Herrschaft dem Herrn gehören. Was können wir lernen? Jetzt wir persönlich aus diesem Buch. Ich denke, die Lektionen sind hier ziemlich offensichtlich. Erstes, seid nicht stolz. Gott hasst Stolz. Wie gesagt, Jakobus 4, Vers 6, glaube ich, ne? Gott widersteht dem Hochmütigen, aber gibt dem Demütigen Gnade. Nicht auf uns selbst verlassen. Nicht diese Einstellung, ah, ich brauche Gott nicht, ich bin sicher. Ich habe meine Rente, ich habe meine Lebensversicherung, weißt du, mein Haus, meine Ersparnisse. Meine Aktien, ich bin sicher. Alles ist, was die Edomiter geglaubt haben. Und sie sind gefallen. Wirklich, in unserer Welt heute gibt es nichts Sicheres. Wer weiß, ob wir nochmal überhaupt eine Rente bekommen. Schauen die Aktien an momentan, es geht hoch und runter. Was ist sicher in unserer Welt? Eines ist sicher, die Börse wird dich nicht retten. Aber Jesus ist der Fels. Das einzig Sichere ist unser Gott. Und Jesus hat gesagt, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dies alles, was ihr sonst noch braucht, wird euch hinzugefügt worden. Auch das ist eine Verheißung. Es gibt nur einen Felsen. Und das ist nicht Petra, sondern es ist Jesus. Und wirklich, wenn wir versuchen, unabhängig von ihm zu leben, dann vermissen wir die Segnungen, die er für uns hat. Seid ein Stolz. Gott hasst Stolz. Warum hasst Gott Stolz? Ich glaube erstens, weil das das Problem ist, warum so viel Leid in der Welt ist. Wodurch ist Sünde, wodurch sind die Menschen gefallen, wodurch ist Satan gefallen? War Stolz. Ich werde sein wie der höchste Gott.
Ich denke, es ist noch heraustreten aus der eigenen Bestimmung und verursacht somit auch bei demjenigen auch wieder Schmerzen. Also ich
Ja.
denke mal, es ist einerseits ein Affront gegen Gott, aber auf der anderen Seite für den barmherzigen Gott muss es auch schwer sein zuzusehen, wie sein Geschöpf Schmerzen leidet.
Ja, ich glaube, genau, und ich glaube, das ist der zweite Grund. Weil Gott ein Herz für uns hat. Und wenn, schaut euch an, was Stolz macht. Stolz macht uns unsensibel für die anderen. Aber wenn es einer nicht so gut hat wie wir, dann sagen wir, selbst schuld, schau mich an. Ich bin gut, ich habe es geschafft. Selber schuld. Und auf der anderen Seite, wir werden neidig oder eifersüchtig, wenn es einem anderen besser geht. Und wir sagen, hey, ich verdiene mehr. Also ja, ich bin mindestens genauso gut wie die anderen. Ich glaube, dass Stolz die Ursache ist für jeden Streit, die Ursache für jedes Beziehungsproblem. Letztendlich kannst du es immer zurückführen auf Stolz und auf Selbstsucht. Problem ist, wir nehmen uns selbst zu wichtig. Was ist die Lösung für Stolz? Na, Gott sagt es in seinem Wort. Es soll nicht stolz sein, sondern was ist das Gegenteil? Demütig sein. Wie werden wir demütig? Wenn wir nicht auf uns schauen und auf die Dinge, die wir scheinbar vollbracht haben, aus eigener Kraft. Das ist alles Gnade. Sondern indem wir auf Gott schauen. Und es nicht mit anderen vergleichen, sondern mit ihm. Und hey, wenn ich auf den heiligen, ewigen Gott schaue, kann ich nicht länger stolz sein. Wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, einander um Vergebung bitten, füreinander beten, ist das beste Mittel gegen Stolz. Das ist was uns demütigt. Und wenn wir so leben, werden wir demütig bleiben. Und wenn wir auf ihn vertrauen und nicht auf uns. Und wisst ihr, was ist was die Susanne schon angesprochen hat? Dann werden, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir nicht stolz sind, werden wir viel reicher sein, zumindest geistlich gesehen, und es wird uns viel besser gehen. Ich glaube wirklich, wenn wir stolz sind, dann begrenzen wir uns selbst. Dann schaden wir uns selbst. Weil Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber er gibt dem Demütigen Gnade. Und so, wenn ich stolz bin, sagt Gott, okay. Und er lässt mich selbst versuchen. Und ich kann mir den Kopf anrennen. Also dann versäume mich sein Wirken in meinem Leben und das, was er tun will, seinen Segen und seine Kraft. Und seine Kraft, sagt der Paulus, kommt in Vollendung in Schwachheit. Darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen, statt meiner Stärke. Nicht stolz sein, sondern demütig. Und das Zweite, was wir lernen können, ist dieses Prinzip, wir ernten das, was wir sehen. Ja, ob das Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten, Galater 6. Wer auf den Geist seht, wird ewiges Leben ernten. Das Fleisch bringt Verderben. Geist bringt Segen. Wie sehen wir auf den Geist oder auf das Fleisch? Naja, das, auf was vertrauen wir? Auf den Heiligen Geist oder auf uns? Was lassen wir rein in unsere Gedanken? Was lassen wir unser Leben bestimmen? Und seid vorsichtig, was ihr in euer Leben reinlasst. Die Gedanken, welche Filme wir anschauen, wo wir hingehen, können entweder auf den Geist sehen, unser Denken mit geistlichen Dingen füllen, mit dem Wort Gottes, Gemeinschaft mit ihm verbringen, für Gott leben und für andere, anderen dienen, im Vertrauen auf seine Kraft, auf den Heiligen Geist. Oder wir können auf uns selbst vertrauen und für uns selbst leben und unseren Wünschen, unseren Bedürfnissen freien Lauf lassen. Unseren Trieben. Und es wird uns zerstören. Aber wenn wir auf den Geist sehen, dann werden wir die Frucht des Geistes ernten. Und die ist Liebe und Freude und Frieden und so weiter. Und das ist wahrliches Leben. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht nur eine lange Zeit, sondern eine Lebensqualität. Das kommt aus der Beziehung mit Gott. Und das fängt zu einem gewissen Teil schon hier an in dieser Welt. Wir sind noch immer in unserem alten Leib. Eines Tages werden wir völlig erlöst sein. Aber ich glaube, wir können schon einen Teil vom Himmel auf Erden erleben. Von dieser Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und in unseren Beziehungen und in unserer Gemeinde. Und wir können vorangehen und Land einnehmen für ihn. Gott hat noch was vor mit uns, sonst hätte er uns schon nach Hause geholt. Ja, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für diese Lektionen, die wir lernen dürfen. Ich danke dir, Vater, vor allem für dein Herz, für dein Volk. Und wir wissen, dass wir deine Kinder sind. Und wenn du dein Volk so sehr geliebt hast, dann wie viel mehr uns, die Jesus erkauft hat. Wir deine Kinder sind, zu deiner Familie gehören. Und ich danke dir, dass das letztendlich dein Plan für uns ist. Die Wiederherstellung, die Heilung, Segen. Du züchtigst uns, Herr, aber du willst uns nicht zerstören, Herr. Deine Absicht ist Segen. Und ich danke dir, dass du so in unserem Leben wirkst. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst vor Stolz und vor Hochmut. Dass wir glauben, wir hätten irgendwas verdient oder du segnest uns wegen unseren Leistungen und wir sind sicher in uns und dass wir irgendwie unabhängig von dir werden, Gott. Lass es nicht zu. Sondern ich bitte dich gerade im Gegenteil, Herr, dass du uns immer näher zu dir ziehst und dass wir immer mehr bewusst sind, wie sehr wir von dir abhängig sind. Und Gott, wir bekennen dir, dass wir können keine geistliche Frucht bringen. Nichts, was irgendeinen Wert hat, geistlich gesehen, getrennt von dir. Das hast du gesagt, Jesus, in Johannes 15. Ohne dich können wir nichts tun. Aber in Philipper 4,13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und dafür danken wir dir. Und deswegen wollen wir auf dich schauen, Herr, nicht auf uns. Auch nicht auf andere Menschen, sondern auf dich, Gott. Und wir wollen von dir erwarten, dass du uns stärkst, wie du verheißen hast, und dass du uns zurüstest, deine Zeugen zu sein. Und darum bitten wir, Herr, verwende uns zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. Und hilf uns, Vater, zeige uns, wie wir Land einnehmen können. In unserem persönlichen Leben, Bereiche, die du, mit denen du fertig werden willst, wo du uns heilen willst, wo du uns frei machen willst von Sünde und Selbstsucht und schlechten Angewohnheiten. Ich bitte dich, Herr, dass wir Land einnehmen hier, wo du uns hingestellt hast, in unserer Stadt. Vor allem mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt kommen, am Arbeitsplatz, in der Familie. Dass wir Menschen für dich gewinnen, Seelen für dich. Und dein Reich bauen, Herr, dass wir alles, was wir tun, für dich tun. In der Arbeit und in der Familie, mit Freunden. Weil Jesus, wo du bist, da wird Reich Gottes sichtbar. Ich bitte dich ja, dass wir Salz und Licht sind in unserer Welt. Und du einen Platz, wo du uns hingestellt hast, die Menschen um uns verändern. Für dich, Herr. Und für dich beeinflussen. Und wir danken dir, dass wir nicht allein sind. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir mit dir da zusammenarbeiten dürfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Danke, dass du uns gebrauchst, Herr. Danke, dass du uns erwählt hast. Aber vor allem danke, dass du mit uns bist, dass du in uns bist und dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben dürfen. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.